Beschichtungen und Anstriche auf Fachwerkgebäuden. Eine Interviewfolge mit Malermeister und Restaurator im Handwerk, Malerhandwerk, Guido Meurer. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Schulz und ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk und du bist hier im Fachwerk-Podcast. Schön, dass du da bist. Guido ist geprüfter Restaurator im Malerhandwerk. Wir kennen uns von gemeinsamen Veranstaltungen hier auf Schloss Rasfeld, wo wir auch gerade auf einer schönen Bank sitzen und aufs Schloss gucken können, während wir hier das Interview aufnehmen. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Fachwerk-Podcast, Guido.
Ja, hallo. Freut mich auch sehr.
Neben den Zimmerern sind ja oft auch die Maler, die so als erstes von Fachwerkhausbesitzerinnen und Besitzern angerufen werden. Wie ist denn das mit den Fachwerkbalken, Guido, aus deiner Perspektive? Müssen die angestrichen werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das kommt drauf an. Also wenn ich einen guten, konstruktiven Holzschutz habe und ich habe wirklich einen Balken, der noch vollkommen intakt ist, einen Eichebalken zum Beispiel, da muss der nicht zwingend angestrichen werden. Ja. Und wenn angestrichen, dann kommt es eben darauf an, das richtige Beschichtungsmaterial zu wählen. Ne?
Also pauschal würdest du nicht sagen, ein Fachwerkbalken muss immer angestrichen sein?
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe genug Fälle gesehen, wo ein Fachwerkbalken überhaupt nicht gestrichen war, also keine Beschichtung drauf war und der war noch völlig intakt. Ne?
Und wo sind aus deiner Perspektive des Malers so die typischen Schäden, die du so auf Fachwerkbaustellen entdeckst?
Das ist eigentlich immer die Wahl des falschen Beschichtungsmittels. Also meistens sind das Acrylate, die aufgebracht worden sind, die dann durch Feuchte hinterwandert werden und dann eben zu einem Wegfaulen des Balkens führen. Dann wird meistens der Riss zum Gefach hin mit Acryl versiegelt. Das ist auch eine Sache, die man öfter sieht, wo dann Feuchte halt einfach ins Gefach oder auch in den Balken gelangt und nicht mehr raus kann. Also wichtig ist, dass eine Regulierung von Feuchtigkeit stattfinden kann.
Da habe ich noch kurz eine Zwischenfrage. Du hast ja eben Acrylate und Acryl benutzt, die beiden Worte. Das ist nicht das Gleiche, ne? Acrylat ist in dem Farbanstrich drin, oder?
Genau, es gibt Acrylate, die im Beschichtungsmittel drin sind und es gibt Acryl-Versiegelungsmassen, die dann in so Rissflanken eingebracht werden.
Okay.
Ja. Aber vom Beschichtungsstoff her sind die halt identisch, Acrylate halt, also Kunststoffe.
Okay. Und die sind aber auch noch, gibt auch noch andere Anstriche, die nicht acrylathaltig sind, die die Oberfläche versiegeln?
Die gibt es auch. Das waren früher dann die Acrylharze, die hat man früher genommen. Heute geht man eher auf wässrige Materialien. Traditionell nimmt man im Fachwerk, wenn man beschichtet, eben Ölfarben, also Leinölfarben. Die haben eine sehr tiefe, oder eine sehr starke Eindringtiefe, imprägnieren das Holz, also schützen es vor Feuchtigkeit, sind aber hochatmungsaktiv und nicht filmbildend. Das ist das Wichtige.
Was bedeutet filmbildend?
Ja, filmbildend ist einfach ja, ein Film auf der Oberfläche, der keine Feuchtigkeit mehr durchlässt. Ne? Der schützt zwar im Prinzip vor Eintrag von Wasser, also sprich Regen, er lässt aber auch keine Feuchte, die eben ins Holz gelangt, durch Risse zum Beispiel, aus dem Holz wieder raus. Und das ist das Problem beim Fachwerk. Ich habe keine homogene Holzfläche, die völlig geschlossen ist. Ich habe Risse im Holz, wo im Wasser eingetragen wird. Und das muss irgendwie wieder rauskommen.
Du hast ja eben schon die Leinölfarbe erwähnt. Ist das oder was ist der ideale Aufbau im Normalfall, also im Farbauftrag auf dem Fachwerkbalken?
Das ist die Imprägnierung mit einem Halböl. Und dann eben die farbige Beschichtung mit einem Leinöl. Also gibt es ein halbfettes Leinöl, das wird zuerst aufgetragen, dann vollfettes Schlussanstrich. Und der bildet eigentlich einen super Schutz.
Und ich habe auch schon mitbekommen, dass Kollegen zuerst ein gekochtes Leinöl aufbringen als Imprägnierung und dann ein rohes. Macht das Sinn oder bin ich da jetzt zu weit weg von dem Gewerk?
Genau, dann ist es jetzt also eher andersrum. Das rohe Leinöl wird mit 50% Terpentin verdünnt als Halböl. Dann spricht man vom Halböl.
Ah, okay.
Das ist die Imprägnierung. Mhm. Dann gibt es einen halbfetten Anstrich, der ist pigmentiert, also im Prinzip ein reines Leinöl, pigmentiert als halbfetter Zwischenanstrich. Mhm. Und dann gibt es dieses Standöl, also dieses gekochte Leinöl, als vollfetten Anstrich für den Schlussanstrich.
Ah, okay. Das gekochte kommt dann als letzte Schicht nur. Genau. Und vorher sind alles rohe,
genau,
die mit verschiedenen Teilen quasi verdünnt oder gemischt sind.
Genau.
Ah, okay. Und von der von den Farbmöglichkeiten her ist da ja auch einiges möglich, oder? Bei den Leinölfarben. Das sind dann Pigmente, die dabei gemischt werden, natürliche Pigmente oder wie sind genau, da die Bestandteile?
Das sind Pigmente, die zugemischt werden, also natürliche Pigmente. Und vom Farbton her ist da fast alles möglich.
Und wenn ich jetzt Leinölfarbe kaufe, ist das dann auch eine Leinölfarbe oder muss ich da auf was Bestimmtes achten? Also klar, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich zum Biobaustoffhändler gehe, dass ich da wahrscheinlich schon ein gutes Produkt kriege, erstmal so aus meiner Perspektive. Aber worauf muss ich achten, wenn ich jetzt Leinölfarbe, wenn jetzt Zuhörerinnen von uns Leinölfarbe kaufen wollen, was weiß nicht, ob das dann auf dem Döschen draufstehen muss, irgendwas, auf was man achten könnte, oder muss man wirklich in die Datenblätter reingehen oder wie ist das?
Also man sollte in die Datenblätter reingucken, dass wirklich ein reines Leinöl ohne Zusätze verwendet worden ist. Es gibt mittlerweile Produkte auf dem Markt, die filmbildend sind. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Das muss man ausprobieren. Es gibt namhafte Hersteller halt von Leinölen, wo man sich sicher sein kann, dass da nichts drin ist. Zum Beispiel Leinöl Pro.
Ja.
Ja, das ist so ein Produkt, wo man wirklich sicher sein kann, dass das reines Leinöl ist.
Gibt es auch noch andere Hersteller, um jetzt einfach nicht nur einen Namen hier stehen zu lassen, den du auch noch empfehlen würdest?
Ja, es gibt Ottosun. Das ist eine gute Firma.
Aus Dänemark, ne?
Genau, aus Dänemark. Dann fällt mir noch ein Kreidezeit zum Beispiel. Die haben auch eine tolle Leinölfarbe.
Ah, ja.
Ja. Man kann sie sich auch selbst herstellen, indem man einfach ein Leinöl nimmt und das selbst pigmentiert. Das kann man auch machen.
Ich würde jetzt gerne mal schwenken vom Holz beim Fachwerk zu den Gefachen. Wie sieht es da aus? Also da hat man ja auch oft, haben wir beide oft mit Schäden zu tun, die wir da vorfinden in alten Häusern, also Fachwerkhäusern. Wie ist da der ideale Aufbau, vor allem jetzt bezogen auf einen Anstrich bei einer Gefachfüllung aus deiner Sicht?
Ja, da ist es eben auch so, dass man eigentlich fast immer Dispersionsfarben vorfindet, die aufgestrichen worden sind, oder Silikonharzfarben. Der ideale Aufbau vom Gefach ist meiner Meinung nach ein Kalkputz mit einem Kalkfeinputz als Oberputz und dann mit einer Kalkschlemme als farbige Beschichtung dann. Also im Prinzip mit einer Kalkmilch gestrichen. Das ist 100% atmungsaktiv und super witterungsbeständig.
Wie gehst du da von den Reihenfolgen vor? Also der Schnittpunkt zwischen Gefachfüllung und Holz, da kenne ich das von Kollegen so, erst eine Grundierung auf dem Holz, dann abkleben und streichen auf dem Gefach und dann zum Ende das Holz, oder machst du es, was empfiehlst du da oder wie gehst du da vor von der Reihenfolge?
Also ich imprägniere erst das Holz, so, dann abkleben, also das Holz abkleben. Man kann auch schon den ersten Anstrich aufbringen aufs Holz. Danach bereitet man das Gefach vor, auch mit dem Oberputz, streicht das Gefach fertig und zum Schluss, also so mache ich es, den Schlussanstrich aufs Holz.
Ich habe auch schon mitbekommen, dass das Öl, also das Leinöl, je nachdem kann das ja auch so in den Kalk reinziehen am Rand, ne? Also das habe ich schon mal gesehen bei Ausführungen, Hast du das auch schon mal gesehen? Oder wie kann ich das vermeiden, dass ich nicht sozusagen Ölflecken im Kalkputz übergangen habe? Oder ist das dir gar nicht bekannt?
Nee, also das Problem habe ich jetzt noch nicht gehabt. Wenn ich den Schlussanstrich halt aufbringe, der zieht eigentlich nicht in die Kalkfarbe rein.
Also das heißt, also wenn ich doch jetzt irgendwie mal mit ein bisschen Leinöl auf das Kalkgefach komme und da nochmal mit Kalk drüber streiche, dann ist das quasi weg, oder?
Gut, das Öl trocknet ja, ne? Dann ist es oxidativ trocknetes Öl, und da kann ich mit Kalk, oder kannst dann gerade wegbürsten und gehe mit Kalk nochmal drüber über die Fläche und dann ist das wieder in Ordnung.
Okay, ja, cool.
Also so ist meine Erfahrung. Okay. Ich habe bisher da keine Probleme mit gehabt.
Na, ist ja easy. Das ist ja cool.
Ja, total easy. Ja.
Kurz eingeschoben. Falls du auf der Suche nach Fachwerk-Merch bist, Hoodies und T-Shirts vom Fachwerk-Podcast sind jetzt verfügbar. Schönes Design, gute Qualität und alle organic. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf fachwerkpodcast.de oben rechts in der Menüleiste auf Shop klicken. Und dann bist du schon da. Und jetzt wieder zurück zum Interview. Den Heißkalk, also die Heißkalkfarbe, möchte ich gerne auch hier mit reinbringen. Also ich finde das total spannend, das Thema Heißkalk. Habe auch selber mit Heißkalkfarbe schon gestrichen. Also jetzt nicht ein Gefach, sondern einfach eine Wand bei mir zu Hause. Benutzt du Heißkalkfarbe oder löschst du selber Kalk, um damit Kalkfarbe zu machen oder Kalkputz, oder wie gehst du mit dem Thema um?
Ich benutze meistens Sumpfkalkfarben, also die Heißkalkfarbe habe ich auch schon benutzt. Mhm. Ich bin aber mehr bei der Sumpfkalktünche im Prinzip.
Die du selber eingesumpft hast, oder?
Genau, die sumpfe ich selber ab. Also ich sumpfe die selber ein und lösche den Kalk im Prinzip selber. Mhm. Ich stelle mir da meinen Sumpfkalk her und mit dem Sumpfkalk kann ich halt super Farben herstellen, die ich dann in den frischen Kalkputz einbringe, also aufbringe.
Ja.
Tolle Sache.
Also du mischst dann selber auch die Pigmente rein, wenn das meistens farbig werden soll?
Genau, die pigmentiere ich mir dann selber. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu stark pigmentiert.
Ja.
Genau.
Ja. Und wie kriegst du das hin? Also stelle ich mir schwierig vor, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein ganzes Haus neu farbig gestalten soll oder eine alte Farbe wieder aufbringen soll, dass die Farbe gleich bleibt. Also wiegst du das dann haargenau ab wahrscheinlich? Oder wie stellst du das sicher, dass die Farbe, wie geht das?
Ja, also ich mache mir einmal eine Rezeptur und ich kann mir auch so viel herstellen, dass ich ganz zu Hause mit schreiben kann.
Ja,
das kann man ja auch machen. Ne?
Ja, stimmt. Ja klar, muss man vorher ausrechnen, aber wenn du da mal was nachmischen müsstest, dann
genau, das
dann
kann man, das kann man machen. Ja, also ich würde es jetzt nicht in der Seite, also im Anstrich neu mischen. Ich würde immer vor einer Seite halt die Farbe fertig machen und dann damit streichen. Dann habe ich das Problem nicht.
Okay. Ja.
Eine Rezeptur ist immer gut, also das sollte man schon. Ja.
Ja. Okay. Er stellt auch gerne blöde Fragen.
Das ist gut. Es gibt keine blöden Fragen.
Nee, das stimmt.
Ja. Ich glaube, viele verkomplizieren dieses Thema einfach. Ne? Mhm. Also ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann, ist mit Leinöl und Kalk zu arbeiten.
Ja. Ich stelle mir das Pigmentieren ein bisschen schwierig vor. Also ich habe es selber noch nie gemacht, deswegen einfach aus Unwissenheit stelle ich mir es schwierig vor. Aber das ist wahrscheinlich auch, also hast du viele verschiedene Pigmente oder kannst du die auch mischen, dann wenn ja mehrere
genau,
Pigmente?
Genau, also muss Kalk echt sein, klar. Es muss ein alkalibeständiges Pigment sein.
Ja.
Und das muss man sich eine Nacht vorher einsumpfen, damit es anquillt. Ja. Und dann kann man mit diesem Pigment wunderbar die Farben abtönen. Das ist gar kein Problem. Das ist im Prinzip wie bei einer Dispersionsfarbe. Das ist nichts anderes.
Mhm.
Nur, dass ich hier mit Naturmaterialien arbeite.
Die Eigenleistung ist ja auch oft ein großes Thema bei Fachwerkrestaurierungen. Wo sind da die Punkte, wo du sagst, okay, das macht Sinn, das in Eigenleistung anzugehen? Wo macht es mehr Sinn, vielleicht einen Fachmann, Fachfrau zu engagieren? Was kannst du damit auf den Weg geben, auf der Ebene der Eigenleistung?
ich glaube, dass man mit, oder es ist oft so, dass man mit vielen Kunden super arbeiten kann. Also man so im Prinzip so eine Vernetzung bildet oder zusammenarbeitet. Dass man den Kunden anleitet, wie er mit dem Produkt umzugehen hat, und dann spricht auch nichts dagegen, wenn ein Kunde das selbst macht. Ne? Mhm. Also wenn jetzt Geld nicht da ist, Fachleute zu beschäftigen, und ein Fachwerkhausbesitzer möchte sein Haus selbst restaurieren, dann kann es ja so laufen, dass man den eben unterstützt, anleitet und ihm zeigt, wie es geht, und er macht es dann selbst. Ne? Mhm. Und man überwacht es dann.
Also das machst du auch öfters mal oder kommt bei dir immer wieder mal vor?
Das habe ich auch schon gemacht, klar. Ja.
Und dann bist du da vielleicht zweimal für einen halben Tag oder so bei den verschiedenen Arbeitsschritten und, genau, und zeigst denen, wie es geht und guckst ja ein bisschen, wie sie es machen?
Genau, ich gucke dann, wie sie es machen. Man guckt aufs Endergebnis, zeigt ein bisschen, wie es gemacht wird, wie es geht, wie es funktioniert, und dann ist es kein Problem.
Cool, das hört sich schön an. Also finde ich cool, das machen ja auch einige Handwerker nicht so gerne. Ich habe das auch oft mit meinen Kunden, dass ich denen Sachen zeige, was ich, dass ich denen zeige, wie mauere ich jetzt mit Lehmstein aus oder solche Sachen. Ne? Das ist ja auch was, was man schnell lernen kann und dann halt in seinem Tempo in Eigenleistung erbringen kann. Und bei dem Kalk, gut, klar, ich würde, also ich finde immer so, der Kalkputz ist so ein Ding, wo vielleicht, ne, die größte Hürde ist in der Eigenleistung, so ein Gefach mit Kalkputz selber zu machen? Oder hast du da auch schon andere Erfahrungen gemacht?
Ja gut, da muss man halt gucken, wie versiert ist der Kunde, wie fit ist der, ja, handwerklich geschickt. Und also von der Sache her kann man das selbst machen. Ne? Ich habe schon viele Kunden erlebt, die gut geputzt haben. Ne?
Ja. Ja. Ich meine, so ein Gefach ist ja auch schön überschaubar von der Größe eigentlich, ne? Ist,
genau,
von der, oder?
Größe her ist überschaubar. Man muss halt ein paar Sachen beachten. Mhm. Man darf nicht bei zu hoher Hitze zum Beispiel verputzen. Ne? Das muss man ein bisschen schützen mit Jutebahnen. Mhm. Muss es eben feucht halten. Der Kellenschnitt ist immer wieder was, was oft vergessen wird, ja, am Gefach. Mhm. Ja. Aber ansonsten spricht da nichts dagegen. Ich sag mal, wenn jemand ein Fachwerkhaus gekauft hat und hat wenig Geld, dann wird er sich keine Restauratoren leisten können, um das ganze Haus zu sanieren. Und dann macht es keinen Sinn, wenn ich da jetzt sage, nee, das kannst du auf gar keinen Fall selber machen. Man möchte auch, dass solche Häuser erhalten bleiben. Ja. Deswegen denke ich, ist dieses Miteinanderarbeiten eine gute Sache.
Ja. Was ich bisher noch gar nicht gefragt habe, die Entfernung von alten Sünden, sage ich mal, ne? Also alten Anstrichen auf dem Holz oder auch den ganzen, das sind ja nicht nur Anstriche, das sind ja auch zum Teil, ich sag mal, Ölschlemmen oder Teer oder, ne, die Silikone-Geschichten, die Acryl, sonstige Autospachtel, was alles so verbaut wird. Wo sind da so die besten Methoden? Das sind natürlich jetzt verschiedene Materialien auch, ne? Aber was sind so die sinnvollen Methoden, um die ganzen alten Sachen da runterzukriegen? Gut.
Ja, also ich habe am besten oder die besten Erfahrungen gemacht mit Trockenheizstrahlen. Mhm. Das ist eigentlich eine tolle Methode, um solche Sachen gut vom Balken wieder runterzukriegen. Ja. Also mechanisch entfernen geht meistens nicht, weil das ist ja keine glatte Oberfläche. Man kann es schleifen, kann man versuchen. Oder Gefachflächen fräsen, das haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ja, das kann man auch machen.
Also Gefachfüllungen meinst du jetzt?
Genau, die Füllungen. Mhm. Wenn da jetzt Dispersionen oder sowas drauf sind, die kann man anfräsen. Trockenheißstrahlen.
Auch die Gefachfüllungsanstrichgeschichte kannst du auch mit dem Trockeneis entfernen?
Ich habe es meistens nur auf den Balken gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Den Rest kann man fräsen.
Ja, okay. Mhm. Und es gibt ja auch noch anderes Strahlgut. Also Sandstrahlen, glaube ich, ist so ein bisschen also wird nicht mehr so viel gemacht, glaube ich. Es war früher mehr, oder? Genau. Und die anderen Strahlgute wie, ich weiß nicht, Walnussschalen und was gibt es da sonst noch? Genau, kennst du dazu was?
Ja, ich beschäftige halt immer eine Trockeneis-Strahlfirma, mhm, die sich mit sowas auskennt. Die setzen ihrem Trockeneis ja Strahlgut zu. Das sind zum Beispiel Walnussschalen-Granulate.
Das ist gar kein reines Trockeneis.
Nee, das ist kein reines Trockeneis.
Also nie sozusagen? Also ist das standardmäßig was zugesetzt oder ist das nur im Einzelfall sozusagen je nach
Gegebenheit? Nee, das wird prozentual zugesetzt.
Okay.
Mhm. Ah. Genau.
Und das entscheiden die dann quasi vor Ort, je nachdem, was für eine Beschichtung da ist, wie es funktioniert, ob sie da ein bisschen mehr oder weniger reinmischen oder,
genau,
oder
so. Genau, das macht die Strahlfirma dann. Okay. Also sie reinigt im Prinzip vor und ich mache dann den Anstrichaufbau. Mhm.
Mhm. Okay. Was rätst du denn unseren Zuhörern? Also jetzt mal so vorausgesetzt mit der Idee, ich habe ein Fachwerkhaus, ich sehe, der Anstrich ist nicht mehr gut und ich gucke mich um nach einem Malerbetrieb. Worauf sollte die Person achten bei der Auswahl des richtigen Malerbetriebs fürs Fachwerkhaus?
Ja, er sollte auf jeden Fall darauf achten, dass derjenige schon mal in der Denkmalpflege gearbeitet hat, sich mit Fachwerkhäusern eben auskennt. Eine gute Möglichkeit ist eben die Liste der Restauratoren, jetzt zum Beispiel hier in Rasfeld.
Von der Fachgruppe der Restauratoren. Von der
Fachgruppe der Restauratoren, da haben wir eine gute Online, also eine Internetseite, wo man eben regional auch Betriebe auswählen kann. Mhm. Einfach mal mit den Betrieben dann in Kontakt treten und mit den Betrieben ja, einen Termin machen, sich beraten lassen.
Und wenn ich jetzt keinen Restaurator finden sollte in meiner Umgebung, was, also gibt es da so Punkte, an denen ich erkennen kann, der hat da vielleicht oder hat, ist überhaupt nicht geeignet? Ich meine, gut, klar, wenn ihr jetzt sagt, oh, da können wir Silikonen schmieren, dann wird da wahrscheinlich der Falsche sein fürs Fachwerkhaus, aber gibt es noch irgendwie noch vielleicht verstecktere Dinge, wo es Sinn machen könnte, darauf zu achten?
Also ich würde einfach Referenzen erfragen, ob jemand schon mal sowas gemacht hat oder im Umgang mit Naturprodukten oder mit Leinöl Erfahrung hat. Es gibt auch über die Fachwerkseite, es gibt da glaube ich so eine fachwerk.de, ne? So eine Internetseite. So eine
Forumsseite.
Genau, so ein Forum, da kann man sich ja auch Rat holen.
Wobei ich da persönlich aufpassen würde, ne? Wie bei allen Foren, das hat jetzt mit fachwerk.de nichts zu tun, wie bei allen Foren sind halt da sehr viel Halbwissende unterwegs und da sind auf jeden Fall auch Experten unterwegs.
Ja.
Aber ich habe da auch schon immer wieder mal reingelesen und geguckt und ja, ist halt alles dabei.
Also ich kann nur sagen, Restauratoren im Handwerk, jetzt Malerfirmen, die den Restaurator im Handwerk haben, die müssten durch die Bank weg mit solchen Materialien umgehen können. Ja. Und da sind meine Erfahrungen eben auch nur positiv. Ich habe noch keinen gesehen, der jetzt einen Restauratortitel hat, der auf dem Fachwerk mit dem Acrylat arbeitet. Ich nehme viel zu da, weil da sind ja auch viele Leute unterwegs, die, glaube ich, von der Fachwerksanierung wenig Ahnung haben. Ich habe da letzte Sachen gesehen.
Ja. Ja, also ich kriege auch wieder mal Anfragen, ne, über den Podcast, wo dann Leute sagen, was ich komme von irgendwo ganz weit weg. Und dann sage ich denen oder empfehle denen auch zuallererst, guckt bitte nach einem geeigneten Restauratorenbetrieb, also Restauratoren im Handwerk in der Region. Weil das das klarste Indiz erstmal ist, dass sie eine Sensibilisierung haben für das ganze Ding. Ne? Ja. Also natürlich kann man nicht für jeden die Hand ins Feuer legen, ist ja klar, aber grundsätzlich sollten die, wie du gesagt hast, ne, die sollten das eigentlich alles wissen, wie das richtig geht und die das wahrscheinlich auch richtig machen. So, ne, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja, und viel andere Möglichkeiten gibt es eigentlich kaum. Also und ich meine, nur weil jetzt ein Maler schon mal ein Fachwerkhaus gestrichen hat und das danach schön aussieht, kann ich als Endkunde immer noch nichts daraus ziehen, ne? Ob das jetzt in fünf Jahren auch noch cool ist. Ne?
Genau, so. Schön ist halt nicht richtig. Ne? Muss nicht richtig sein.
Ja. Mir fällt spontan gerade noch eine Sache ein. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Ich kenne das so, dass zumindest auf der wetterabgewandten Seite das eine gute Möglichkeit ist, wenn irgendwo Fehlstellen im Holz sind oder kleinere Lücken oder so, dass man da einen Leinöl-Lehmgemisch, also mit einem Lehmfeinputz anrührt, also erdfeucht anrührt und damit quasi diese Fehlstelle ausfüllt und so ausfüllt, dass sie nicht unbedingt eben ist, aber dass das Wasser da abfließen kann, wenn da doch mal Regen hinkommen sollte. Ja. Kannst du da auch mitgehen mit so einer Methode?
Ja, so große Fehlstellen im Holz oder Anschlussfugen oder sowas, die kann man ja aussparen.
Klar,
und das weißt du besser wie ich. Also ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig. Also Risse im Holz schließen, also da müssen sie wirklich schon horizontal verlaufen, wo Wasser wirklich drin stehen bleiben könnte. dann würde ich vielleicht hingehen und würde so einen Riss mal mit einer Leinölmasse verkitten. Mhm. Aber generell lasse ich Risse im Holz offen.
Mhm. Okay. Ja.
Weil dann kann das Wasser wieder raus, kann zwar rein, kommt aber auch wieder raus und ich blockiere das Wasser nicht. Und das ist das Wichtigste.
Klar, ja, ja, das Wasser soll wieder weg können.
Genau. Mhm.
Ich habe zum Abschluss noch eine wiederkehrende Frage, die ich bis jetzt allen meinen Gästen hier im Fachwerk-Podcast gestellt habe. Was verbindet dich persönlich so vom Herzen her mit Fachwerkhäusern?
Ja, einfach die Liebe zum Fachwerk und so der Gedanke der Nachhaltigkeit. Ja, ein Fachwerkhaus, das kann ich in 100 Jahren abbauen, zu fast 100% recyceln. Das ist für mich einfach die beste Art zu wohnen.
Cool, ja. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Guido. Ich werde auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten zu dir in die Shownotes, also in die Beschreibung unter dem Podcast reinschreiben. Ich glaube, eine Homepage hast du nicht, hast du gesagt. Ne? Wir werden gucken, was wir da reinschreiben können. Aber wenn ihr Kontakt zum Guido aufnehmen wollt, dann wird es da wahrscheinlich eine Möglichkeit geben. Also herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank fürs Interview. Gerne.
Empfehle den Fachwerk-Podcast gerne weiter.